Die Gegensprechanlage.
Das ist gut. Das ist gut. Ein Stück von Herz der Welt ist Österreich.
Am 10. und 11. November 2000 fand im Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien die Tagung Imaginiertes Österreich – Imagining Austria statt. Im Zentrum der Tagung standen Österreich-Bilder im Ausland, die größtenteils imaginiert sind und nicht zuletzt durch Filme wie Sound of Music, Sissi oder 1. April 2000 geprägt wurden.
Kleine Mann, großen Mann, ja, komm, geh mal. Die Sonne scheint auf alle gleich, warum nicht auch auf Österreich? Warum sollen wir im Schatten stehen? Wir wollen den Glanz der Freiheit sehen. Die Sonne scheint den kleinen Mann genauso wie den großen an. Ein Stück zum Herz der Welt ist Österreich. Doch macht uns frei und macht uns gleich. Ein Stück vom Herz der Welt ist Österreich. Drum macht uns frei und gleich.
Das ist ausgezeichnet.
Gleiches Recht für Österreich wird 1952 im Film 1. April 2000 gefordert. Und es scheint, als hätte Österreich im Jahr 2000 seine Aufgabe darin gesehen, die Fiktionen dieses Films in die Realität umzusetzen, ja selbst die kleinsten Details Wirklichkeit werden zu lassen. Als im Sommer 2000 die drei Weisen nach Österreich kommen, müssen die Österreicher wieder einmal, wie im 1. April 2000, vor einer Weltdelegation beweisen, dass sie unschuldige und gute Menschen sind, reine Lamperln sozusagen. Der kleine Mann ist wieder ganz wichtig und vor allem das Zusammenhalten. Während im 1. April 2000 die gemeinsame Identität der Österreicher dadurch manifestiert wird, dass man bundesländerübergreifend für eine gerechte Behandlung Österreichs marschiert und tanzt, singen die Österreicher im Dezember 2000 wieder gemeinsam eine Hymne. Beim Finale von Taxi Orange lässt der ORF die Finalisten I'm from Austria singen, während junge Leute aus allen Teilen Österreichs vom Schloss Esterhazy in Eisenstadt bis zum Kunsthaus Bregenz eingeblendet werden. Sie wissen, vom Ruhm und Glanz ist wenig über und verkünden der Welt trotzdem voller Stolz, dass sie Österreicher sind.
Das internationale Österreich-Bild hingegen ist bis heute sehr von vergangenem Ruhm und Glanz geprägt. So ist das Österreich-Bild vieler Amerikaner im Mythos seiner habsburgischen Vergangenheit, seiner großen Musiker und seiner traumhaften Landschaften verankert. Schon ab den 20er Jahren wurde dieses Österreich-Bild filmisch konsolidiert, begonnen mit den Emigranten Erich von Stroheim und Josef Sternberg. Der amerikanische Kinozuschauer lernte in Österreich kennen, in dem Uniformen und habsburgische Prunk und Luxus zur Kulisse für intrigante Geschichten wurde. Genau dieses Wien-Bild sorgte nach dem Krieg bei der Produktion des Dritten Mannes für Konflikte. Dem amerikanischen Co-Produzenten David O. Selznick, der Wien nie gesehen hatte, erschien das vom britischen Drehbuchautor Graham Greene und vom Regisseur Carol Reed gezeichnete Bild eines heruntergekommenen und zerstörten Wien als einseitig und verzerrt. Selznick berief sich dabei auf einen Artikel des Life Magazine, aus dem die amerikanische Germanistin Jacqueline Vincent zitiert.
Für Millionen von Amerikanern, die Europa nie besucht haben, ist Wien immer eher eine Idee als Realität gewesen. Die Vorstellung besteht aus Strauß-Walzern, Wiener Schnitzel unschneidigen habsburgischen Prinzen umgeben von barocker Eleganz. Es hilft nicht, wenn man das bestreitet, dass ein solches Wien jemals existiert habe. Es war so. Das Überraschende dabei ist, dass es im Jahre 48 gewissermaßen nach 3 Jahrzehnten Wirtschaftskrise, Revolution, Diktatur und Krieg noch besteht.
Die reale Geschichte drückte diesen unschuldigen Traum immer wieder auf lästige Art und Weise. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg wurde es immer schwieriger, Österreich seine Unschuld abzukaufen. So lassen etwa einige Anti-Nazi-Filme Hollywoods aus den frühen 40er Jahren bereits ein gewisses Unbehagen gegenüber Österreich deutlich werden. Die meisten Filme zogen es jedoch vor, die reale Geschichte Österreichs auszublenden, wie Bonsand festhält.
Auch deutsche und amerikanische Filme mit Österreich als Haupthandlungsort konstruierten Österreich entweder als ein Land, das in Geschichte 1918 aufgehört hatte, oder ein außerhalb der Geschichte stehendes Land, also eine Art Märchenwelt.
Das beste und einflussreichste Filmbeispiel für diese Märchenwelt hatte diese Weihnachten, 35 Jahre nach seiner Entstehung, Premiere im österreichischen Fernsehen. In vielen Familien weltweit dagegen gehört dieses Hollywood-Musical zum alljährlichen Weihnachtsritual.
In 1965, a new sound was heard, the sound that inspired a generation. It was the sound of the movie you are about to see. The sound of wonder. The sound of romance. The sound of longing. And the sound of love. It was the sound of the most popular movie musical ever made, The Sound of Music.
The hills are alive with the sound of music.
Nicht nur in den USA prägt The Sound of Music das Österreich-Bild seit seinem Erscheinen 1965. David Borrow vom Holländischen Institut für Kriegsdokumentation erinnert sich an den Beginn der einzigartigen Erfolgsgeschichte.
Im Haag, wo ich an diesem Moment in 6 Jahren wohnte, ist in einem Theater der Sound of Music 2 Jahre und 9 Monate gelaufen. Und ist nur beendet, weil die Leute in der Gegend jetzt einen anderen Film sehen wollten. Und sie hatten nachgesehen, dass 70-80% hat die Film 2 oder mehr Male gesehen. Eine Frau hat ihn, was war das, 138 Mal gesehen. Das war ein Weltrekord.
The Sound of Music beruht auf der Autobiografie der Wienerin Maria Kutscherer. In den 1920ern tritt sie in ein Kloster in Salzburg ein. Die Äbtissin schickt sie zu einem Witwer, Baron Georg Ritter von Trapp, als Kindermädchen für seine 7 Kinder. Die Liebe überwindet Standesunterschiede und die beiden heiraten. Die so entstandene Trapp-Familie begeistert Salzburg mit musikalischen Darbietungen und nach ihrer Flucht vor den Nazis 1938 infiltrieren sie die USA auf Konzerttourneen und auf ihrer Trapp Family Lodge in Vermont mit österreichischer Volkskultur. Und so klingt es im Film Sound of Music bei Julie Andrews als Maria von Trapp.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Oh, cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Oh, together.
Diese Familiengeschichte dient seit einem halben Jahrhundert der populären Projektion eines imaginierten Österreichs. Zuerst produzierte Wolfgang Liebeneiner 2 deutsche Heimatfilme. 1959 wurde daraus das Broadway-Musical The Sound of Music, das noch heute in Nordamerika in 450 verschiedenen Inszenierungen jährlich aufgeführt wird. Robert Wise, der Regisseur von West Side Story, machte schließlich 1965 einen der erfolgreichsten Hollywood-Filme aller Zeiten daraus. Und heute noch stapfen amerikanische Touristen auf original Salzburger Sound of Music-Pfaden in die Tracks der Traps. Schon Maria von Trapp selbst schien die kulturelle Bedeutung ihrer Biografie zu ahnen, so der Komparatist Johannes von Moltke.
Als die Baronin Maria Augusta von Trapp das Drehbuch zu Wolfgang Liebeneiners Film Die Trapp-Familie gelesen hatte, der ist von 1956, soll sie gesagt haben, Wir haben uns nicht amerikanisieren lassen. Alle, die uns besuchen, werden verösterreichert.
Die Trapp-Familie und ihre Liebe zu Österreich, zur Volksmusik und zu den Bergen vertritt im Ausland metonymisch die Nation, deren Klischee sie nachhaltig geprägt hat. Johannes von Moltke über die repräsentativen Österreicher.
Im Patriarchen Georg Baron von Trapp, dem ausgezeichneten Korvettenkapitän aus dem Ersten Weltkrieg, verkörpert sich der österreichische Staat, in der zur Baronin gewandelten Nonne die mütterliche Rolle der katholischen Kirche. Die Kinder stehen in ihrer großen Zahl auch hier, und ich glaube, das kann man sowohl in der Biografie wie auch in den Filmversionen ganz deutlich nachzeichnen, für die Bevölkerung, die mit strenger, aber fürsorglicher Hand geführt wird und geduldig und, jetzt würde ich noch zufügen, einig, die ihr zufallenden Arbeiten auf sich nimmt.
In seinem amerikanischen Heimatfilm Sound of Music konstruiert Robert Wise Österreich als verlorenes Paradies kurz vor seinem Untergang, in the last golden days of the 30s. Er löst, so Jacqueline Vincent, das historische Österreich auf und zeigt es in seiner Lieblingsrolle. Als Opfer nicht nur des Nationalsozialismus, sondern der Geschichte schlechthin. Johannes von Moltke.
Mit ihrer Entscheidung, nach dem Anschluss in die USA auszuwandern, repräsentieren die Trapps nun Österreich aus der Ferne als unfreiwillig besetzte Nation. In ihnen überlebt das, in Anführungsstriche, wahre oder andere Österreich im Exil.
Österreich wird durch Familie, Naturverbundenheit und Glaube als Wertegemeinschaft und als Gegensatz zum Nationalsozialismus konstruiert. Österreichische Identität durch Musik und die Alpen naturalisiert. Am deutlichsten wird der romantische Nationalismus des Films im letzten Auftritt der Trapps bei den Salzburger Festspielen kurz vor ihrer Flucht in die geliebten Alpen, mit der The Sound of Music endet. In der Felsenreitschule plädiert von Trapp an das Nationalbewusstsein seiner von Nazi umzingelten Landsleute.
My fellow Austrians, I shall not be seeing you again, perhaps for a very long time. I would like to sing for you now a love song. I know you share this love. I pray that you will never let it die.
Happy to meet me, blossom of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, bless my homeland forever.
Small and white, clean and bright, you look happy to be.
Einig stimmt Österreich ein in dieses Lied, das nicht zufällig in den USA als Nationalhymne oder Kirchenlied gilt. Das kleine weiße Blümchen symbolisiert darin Österreich ähnlich unschuldig und bedroht wie die zarten Stimmen der Trappkinder. Wer diesen Film zu Weihnachten wieder versäumt hat, sollte ihn bald nachholen, um für Begegnungen mit einem speziellen Österreich-Bild gerüstet zu sein, wie sie die Salzburger Historikerin Helga Enbacher erzählt.
Gibt es in Österreich auch Rockmusik? Wollte ein immerhin sehr belesener sowie politisch und historisch äußerst interessierter Freund noch 1987 vor seinem ersten Österreich-Besuch von einer Mitarbeiterin des österreichischen Touristeninformationsbüros in New York wissen. Er hatte das Musical The Sound of Music gemeinsam mit seiner Familie bereits als Kind am Broadway gesehen. Der Theaterbesuch ist der ganzen Familie in sehr nette Erinnerung geblieben und sich dann den Film wiederholt im Fernsehen angesehen. Show und Film prägten offensichtlich nachhaltig sein Bild von Österreich und er stellte sich die Österreicher lange ausschließlich in Trachtenkleidung mit einem Blasmusikinstrument in der Hand vor.
Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch daheim. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist zu rein. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft, denn der Wind ist so heiß wie nie. Sei es Rock, Punk, Heavy Metal, Politics, so Classical, Guitar, Musik, Theorie. Ey, das waren Zeiten, wenn Hard Rock was Hard Rock, Musik was a stuff as a nail. Und unsere Jungs, die waren nicht lazy, they get out and made it crazy, but no one left to tell the tale. Der Bube fragt den König, ey, baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind scharf wie nie. The first re-elected Rock'n'Roll Band. Bang, boogie, sit up, jump the booty to the rhythm and the boogie to beat. I do the bang, bang, boogie, sit up, jump the booty to the rhythm and the boogie to beat. I do the hip, to the hop, to the beat, up to the freestyle, rockin' and you're never gonna stop.
Filme wie Sissi oder The Sound of Music sind Beispiele dafür, dass Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg im In- und Ausland oft als unschuldiges Kulturland gesehen wurde, das dem Nationalsozialismus zum Opfer fiel. Nicht erst seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ kam es jedoch zu einer Konfrontation mit anderen Österreich-Bildern, die dazu im krassen Gegensatz standen. Das gleiche passierte schon in den Nachkriegsjahren. Anders als die BRD begann Österreich nach dem Krieg, eine Version seiner eigenen Geschichte zu vertreten, die nicht an der wahren Vergangenheit, sondern an den gegenwärtigen Interessen des Landes orientiert war. Obwohl viele Österreicher an den NS-Verbrechen teilgenommen oder von ihnen profitiert hatten, erhob Österreich den Anspruch, lediglich ein Opfer des Nationalsozialismus gewesen zu sein. NS-Prozesse endeten meistens mit Freisprüchen. Die Verhandlungen zur Entschädigung enteigneter Juden wurden von österreichischer Seite gezielt verzögert. Die internationalen Medien veröffentlichten daraufhin schon damals kritische Berichte über die NS-Vergangenheit Österreichs und die Art, wie damit umgegangen wurde. Daher unternahm die österreichische Diplomatie große Anstrengungen, um Schaden für das Image Österreichs im Ausland abzuwenden. Vor allem in den USA war das besonders wichtig. Helga Embacher dazu.
Es hat ja jeder gewusst, dass wir nicht Opfer sind. Hans Dahlberg war selbst Vertriebener und auch die anderen Diplomaten haben gewusst, dass Österreich mitbeteiligt ist und dass wir uns herausreden müssen. Und da, glaube ich, war es wichtig, über NS zu schweigen und alle negativen Peinlichkeiten nicht zu berühren und dafür umso mehr kitschige Kulturpolitik zu betreiben. Man hat ständig Angst gehabt, dass irgendetwas aufbricht und dann zerfällt dieses Konstrukt wieder. Also gerade Anfang der 50er Jahre. Und das war damals sehr wichtig, dass man diese Scheinthese aufrecht erhält, weil wir ja noch keinen Staatsvertrag hatten. Es gab damals diese Staatsvertragsverhandlungen und die außenpolitische Linie war genauso so naiv, also aus heutiger Sicht. Wir sind Opfer und haben den Staatsvertrag verdient und die bösen Deutschen sind schuld.
Im Verlauf der 50er und 60er Jahre änderte sich in den internationalen Medien allmählich der allgemeine Tenor der Berichterstattung über Österreich. In der Weltpolitik hatte das Land nach Unterzeichnung des Staatsvertrags praktisch keinerlei Bedeutung. Lange Zeit wurde seine nationalsozialistische Vergangenheit kaum noch thematisiert. In den amerikanischen Medien wurde Österreich, wenn überhaupt, dann nur als kleines, westlich geprägtes Land dargestellt, das von der Sowjetunion und ihrer Propaganda bedroht war. Allein aufgrund der Anstrengungen von Kulturpolitik und Diplomatie hätte das Ausland die NS-Vergangenheit Österreichs jedoch dennoch nicht vergessen. Aber dank der anhaltenden Beliebtheit von Filmen über Österreich, vor allem von Sissi, wäre es beinahe doch so weit gekommen. Diese ungewöhnliche Popularität setzte schon in der Nachkriegszeit ein, was besonders erstaunlich ist, da damals ja noch ein kritisches Bild von Österreich in den Medien vorherrschte. Aber sogar in Israel, wo Filme aus Deutschland noch lange verboten blieben, waren österreichische Filme selbst dann noch ausverkauft, wenn in ihnen belastete Schauspieler mitwirkten. Auch ein Publikum, das auf politischer Ebene allen Grund für eine ablehnende oder zumindest kritische Haltung gegenüber Österreich hatte, hat diese Filme und die in ihnen dargebotenen Klischees gerne angenommen. Wie ist das zu erklären? Helga Embacher dazu.
Warum erfreuten sich österreichische Filme, die die jüngste Vergangenheit ausklammerten und in die Zeit der Monarchie flüchteten, in einem Land, dessen Bevölkerung gegenüber Österreich sehr negativ eingestellt war, einer so großen Beliebtheit. Zum einen riefen diese Filme bei deutschen und österreichischen Vertriebenen viele Erinnerungen wach, denn Emigranten dürsteten nach deutscher Kultur. Sie brachten ja auch die Klassiker mit, die sie noch im Bücherschrank hatten. Ältere Menschen versuchten, ihre negativen Erfahrungen zu verdrängen und waren bemüht, an die schönen Erinnerungen und Eindrücke ihrer Kindheit und Jugend anzuknüpfen. Der österreichische Film, der vor seiner Verantwortung am Nationalsozialismus in die Monarchie flüchtete, also erlaubte den brutal aus ihrer Heimat Vertriebenen eine Annäherung an die geliebte Kultur, ohne sich immer schmerzhaft mit der jüngsten Vergangenheit konfrontieren zu müssen. Die Ambivalenz dieser Liebe zu Österreich zeigt sich jedoch darin, dass selbst einigen Mitgliedern der Freundschaftsgesellschaft Israel-Österreich aus psychologischen Gründen es nicht möglich ist, ihrer früheren Heimat auch nur einen Besuch abzustatten, wohingegen sie sich bei ihren allwöchentlichen Treffen alte österreichische Filme anschauen, am Gegenwartsfilm oder auch an der österreichischen Gegenwartsliteratur hingegen nur sehr wenig Interesse zeigen.
Gerade ihre Tendenz, kritische Aspekte von Gegenwart und naher Vergangenheit auszublenden, sicherte Filmen über Österreich im In- und Ausland also ihren Erfolg. Filme wie Sound of Music und Sissi blieben auch in einer Zeit populär, als es im Ausland kaum einen Grund mehr gab, dem bedeutungslosen, wirklichen Österreich irgendeine Aufmerksamkeit zu widmen. So konnte sich recht leicht ein von positiven Klischees bestimmtes Österreich-Bild im Bewusstsein der Menschen einprägen. In den USA galt Österreich daher als ein 5M-Country, Mountains, Music, Mozart, Metternich, Maria Theresia. Das wirkliche Österreich blieb dagegen fast überall recht unbekannt, an seine NS-Vergangenheit wurde kaum noch erinnert. Vielleicht ist auch die heftige Ablehnung der jetzigen Regierung durch das Ausland zu einem guten Teil auf die große Durchsetzungskraft dieser Österreich-Klischees zurückzuführen. Wie schon der Lebenslauf Kurt Waldheims stand auch die Regierungsbeteiligung der FPÖ im Gegensatz zu diesen einseitigen Vorstellungen. Dieser Gegensatz war darum umso schockierender, weil man sich jetzt schon wieder an die NS-Vergangenheit Österreichs erinnerte. Das so schön imaginierte Österreich wurde dadurch zerstört.
High on a hill was a lonely goat herd, lay, hoddle-lay, hoddle-lay, hee-hoo. Loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hoddle-lay, hoddle-loo. Folks in a town that was quite remote herd, lay, hoddle-lay, hoddle-lay, hee-hoo. Lusty and clear from the goat herd's throat herd, lay, hoddle-lay, hoddle-loo.
Oh, oh, lady, hoddle-lay, oh, 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 lady, hoddle-lay, oh, oh, lady, hoddle-lay, oh, lady,
Doch auch die filmische Projektion dieses Landes ist bei genauerer Betrachtung weniger homogen, als der Blick auf die bekanntesten Beispiele nahelegt. Ruth Beckermann plädiert deshalb dafür, an den Rändern der Filmgeschichte zu suchen.
Im österreichischen Film gibt es zu viel Österreich und zu wenig Film. Von Müller mit seinem Kind, also einem der ersten Filme, bis zur Alpensaga, flimmert ein langer Heimatfilm vor meinen Augen, durchbrochen lediglich vom ephemeren Auftauchen nomadisierender Bilder, von Durchreisenden gedreht, wie Kertész, Korda, Fejös, Goldin, Hochbaum und andere.
Beckermann selbst leistete ihren Beitrag zu anderen Imaginationen Österreichs mit ihren Dokumentarfilmen Jenseits des Krieges über die Wehrmachtsausstellung und Ein flüchtiger Zug nach dem Orient über Kaiserin Elisabeth. Nicht nur Dokumentationen, sondern auch Spielfilme, zum Beispiel Barbara Alberts Nordrand, rücken zunehmend ein heterogenes Österreich-Bild ins Blickfeld, das zu gerne übersehen wurde. Jacqueline Vincent.
Seit den 80er Jahren haben zahlreiche österreichische Spiel- und Dokumentarfilme diese ahistorischen und antihistorischen Konstruktionen in Frage gestellt.
Mit diesem anderen filmischen Österreich-Bild wird man sich noch auseinandersetzen müssen, vielleicht bei uns in der Gegensprechanlage, vielleicht auf einer weiteren Konferenz des IFK. Das Internationale Forschungszentrum für Kulturwissenschaften befasst sich übrigens diese Woche mit einer verwandten Thematik, mit dem Gedächtnis zwischen Politik und Kultur. Der Workshop am 19. und 20. Jänner in der Dannhauser Gasse 1 ist für alle Interessierten frei zugänglich.
Adieu, adieu to you and you and you.
Wir hoffen, nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr hört ihr wieder Gegensprechanlage. Mit den liebgewonnenen Stimmen der Trapp-Familie verabschieden sich Gerald Ludwig Well, Matthias Bernhard, Sabine Aukenthaler, die heute leider erkrankt ist. Für ihre Stimme ist die nächstbeste Eskapistin eingesprungen. So long, goodbye.
So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye.
I leave and heave a sigh and say goodbye, goodbye. Tell a lie. I flit, I float, I flee.